Willkommen zu den Berichten aus Panoptopia, dem Podcast zur Überwachung, Kontrolle und Gesellschaft. Willkommen zur achten Folge der Berichte aus Panoptopia. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Gespräches mit Ralf Meutgens zum Doping. Das Gespräch ist ja schon eine Weile her und der erste Teil lief auch schon vor 4 Wochen. Aber es tut sich ja was im Thema, beim Thema Doping beständig und immer wieder. So, und ich weiß gar nicht, ob das immer gut ist oder nicht so gut ist, ob ich mich darüber aufregen soll oder ob es eigentlich nur zeigt, wie schwierig das Thema selbst ist, wie verlogen es oft ist, wie verlogen die Akteure sind. Ich will dafür nur mal, nicht unbedingt für die Verlogenheit, aber die Schwierigkeit, 2 Beispiele nennen. Einmal gab es eher ein bedenkliches Interview mit dem designierten Präsidenten der WADA, Witold Banka, ein polnischer Sportfunktionär, war wohl auch mal Minister für Sport und Tourismus in Polen und ist jetzt in Zukunft der neue WADA-Chef. Witold Banka überlegt, Geheimdienste im Kampf gegen Doping einzusetzen. In Deutschland haben wir ja schon das Anti-Doping-Gesetz, also eine Strafgerichtsbarkeit, ein Strafgesetz gegen Doping, was ich schon problematisch genug halte, aber jetzt auch noch Geheimdienste. Ich würde mal sagen, die Grenze ist erreicht, wenn nicht überschritten. Interessanterweise antwortet er auch nicht so richtig auf bestimmte Fragen, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 12. September ihm gestellt hat, in einem relativ großen und umfangreichen Interview. Ich lese das mal vor, weil darum geht es auch, was die Rahmenbedingungen von Doping sind, warum Menschen das tun und ob man die nicht verbessern müsste, damit man diesem Kampf gegen Doping irgendwie auf eine andere Art Ebene Herr wird und nicht eben mit Geheimdiensten oder abenteuerlichen Kontrollmechanismen. Die Frage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war generell, und ich zitiere, generell ist der Anreiz für Erfolg im Sport umso größer, je ärmer der Athlet, je ärmer das Land ist, aus dem er stammt. Damit ist auch der Anreiz für Doping umso größer. Würde es Athleten unabhängiger machen, wenn das Internationale Olympische Komitee sie an den Milliarden beteiligen würde, die es für Werbe- und Fernsehrechte bekommt, in dem Sinn, dass ein solches Einkommen immun macht gegen die Versuchung des Doping? Das war die Frage der FAZ. Jetzt kommt die Antwort. Aber sie rechtfertigen die Betrüger. Man darf Doping nicht dadurch entschuldigen, dass Athleten aus armen Ländern kommen. Ich glaube, damit ist relativ viel gesagt. Es wird sich nichts ändern. Es wird sich auch nicht die Forderung der Athleten erfüllen, dass sie beteiligt werden an den Abermillionen und Milliarden, die die großen Sportverbände einnimmt, allen voran das IOC. Und es wird mehr Kontrolle und Überwachung und absurde Ungleichbehandlung durch Doping passieren. Das zweite ist eher so ein bisschen anders gelagert. Das ist ein Interview mit Geraint Thomas vor der Tour de France. Auch dieses Interview ist vom 1. September aus der FAZ. Dort wird er natürlich gefragt, was glauben Sie, wie sauber ist der Radsport wirklich? Und dann sagte er kann nur für sich selber sprechen. Er versuche alles, um das Beste aus sich herauszuholen, überschreitet aber nie die Grenze. Kann man sich natürlich fragen, was ist diese Grenze? Wo liegt sie? Die Frage dann, aber mit Hilfsmitteln hart an die Grenze herankommen, ist doch schon die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein, oder? Schlau gefragt. Der antwortet, nein, wichtig ist ein guter Saisonplan. Fokus auf Ernährung und Training und die Kontrolle über alles, was du benötigst für deine Performance. Auf diese Weise bin ich mit diesem Sport gewachsen, mit herausragender Unterstützung des Teams und auf und neben dem Rad. Ja, super. Tolles Interview, tolle Antwort, ganz im Rahmen natürlich von dem, was man so hört, das ist eher PR-Sprech. Interessant dabei ist aber, und die Kontrolle über alles, was du benötigst für deine Performance. Das ist natürlich ein Gummisatz, in den kannst du alles reinpacken. Und wir haben ja schon erwähnt, dass ja, dass das alles, was man braucht für die Performance, eben alles ist, eben auch an die Grenzen des Doping heranzugehen, dass es auch Hilfsmittel sind, dass es dieses Doping ist das Hilfsmittel, alles andere ist natürlich überhaupt nicht vorkommt, dass das absoluter Humbug und Mumpitz ist und von daher diese Interviews oder solche Interviews eigentlich lässlich sind, wenn es um das Thema Doping geht. Alles andere in den Interviews, okay, da geht es um die Tour de France und seine Karriere und so weiter, alles schön und gut, aber wenn es ums Thema Doping geht, werden die Athleten erstaunlicherweise einsilbig reproduzieren irgendwie diese ganzen PR-Sprüche und das macht einfach keinen Spaß. Gut, ich habe mich mit Ralf Moltkens natürlich tiefergehend unterhalten. Wir sprechen dies und andere Themen auch an. Wir hatten letztes Mal aufgehört mit, dass gesunde Sportler kein Doping brauchen und Kranke keinen Sport treiben sollten. Und genau da machen wir weiter. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder.
Ja, wäre ja richtig so. Der Arzt hat ja eine Verantwortung. Aber genau, das Gegenteil ist ja der Fall. Die Ärzte werden ja angehalten, die Leute fit zu spritzen. Weil ja sonst der Ausfall bei einem wichtigen Fußballspiel oder so, der Ausfall geht ja in die Hunderttausende, möglicherweise. Hm. Also das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Die Ärzte ja... Und dann ist eins ist rausgekommen, auch damals bei der Geschichte über die Anabolika, über den Anabolika-Missbrauch. Der Alwin Wagner war... Polizist und da wurde alles über die freie Heilfürsorge abgerechnet. Also Klaus-Peter Hennig hat uns ja auch erzählt, klar, das wurde alles per Rezept bezahlt, ging zu einer Apotheke, Rezept abgegeben und hast Anabolika bekommen. Das heißt, die Allgemeinheit hat das Doping der 70er Jahre bezahlt. Und beim Alwin Wagner war es so, der hatte natürlich auch die ganzen Sachen, hatte die über die Heilfürsorge abgerechnet und sagte wohl die Amtsärztin, also wenn der Herr Wagner diese Medikamente braucht, dann ist er als Polizist dienstunfähig. Hat die mal als Ärztin überlegt. Ich weiß nicht, was die da alles gekriegt haben. Anabolika plus. Und dann mussten sie beim Alwin Wagner, konnte nicht mehr so abgerechnet werden. Musste die Sachen gleich von Freiburg kriegen oder selbst bezahlen. Oder?
Ja.
Ja, ist doch klar, wenn ich hochpotente Medikamente nehme gegen Herzleiden, gegen Nierenleiden, weiß der Kuckuck und bin da gesund, da muss dann irgendwo mal einer drüber stolpern.
Ja, also es ist ja... Ja, absurd zu sagen, du brauchst das alles, aber man hat sich auch nie Gedanken darum gemacht, irgendwie dieses Gesundspritzen oder auch die Allgemeinheit, die haben dann die ärztliche Abteilung, ich weiß noch, da gab es als, wie heißt denn, der bayerische, der Supertrainer aus Barcelona, Pep Guardiola,
ja.
Der sich dann beschwert hat, dass die ärztliche Abteilung zu langsam ist und seine Spieler, und du denkst, willst du das Wort nicht sagen? Oder sollen sie besser gedopt werden? Also so. Und der Zuschauer denkt, die machen die wieder fit. Aber fit machen heißt, die sind besser im Regenerieren, die können den ganzen Tag Physio machen, während du 2 Stunden machst, dann zur Arbeit gehen musst oder so. Aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Also man braucht ein Band, braucht zu heilen, Dinge brauchen.
Ja.
Und alles, was schneller geht, ist im Grunde ja Doping. Weil, die breite Masse denkt immer, Doping ist. Anstatt 100, 200 Kilo zu heben. Und ich habe so Popeye-Muskeln. Aber Doping ist ja auch, Regenerationszeiten zu verkürzen, Müdigkeiten zu vermeiden. Ja,
Trainingszeiten zu erhöhen.
Genau.
Wenn die im Winter mit Amphetamin durch die Eifel fahren, 200 Kilometer, in grauen Vorzeiten die Radsportler, dann waren die natürlich besser trainiert und hatten einen Vorteil, als wenn einer ohne Amphetamin nach 50 Kilometern völlig verkühlt und entnervt wieder zu Hause war. So, klar.
Ja, genau.
Ja, aber da gibt es ja auch 2 Sachen. Ein guter alter Freund von mir, der hatte einen Trümmerbruch im Unterschenkel, lange her, und bekam dann Anabolika eben zur besseren Wiederherstellung oder zur besseren Muskelbildung, weil er eben wieder aufs Rad wollte. Hatte aber den Fehler gemacht, und der Arzt hat ihm das auch nicht gesagt, dass er eigentlich ja nur das kranke Bein jetzt hätte trainieren dürfen. Also nach 6 Wochen normalem Training unter Anabolikagabe war das kranke Bein auf das normale Maß wieder angewachsen. Und das gesunde Bein hatte natürlich utopische Maße angenommen. Und der hat seinen Tritt nie mehr gefunden auf dem Rad.
Das
gesunde Bein ist quasi um ein Drittel gewachsen und das kranke Bein ist wieder auf Normalmaß muskulär geworden. Das sind so Sachen, ja. Manchmal sind sie schmunzeln, da muss man eigentlich schmunzeln, aber es ist natürlich traurig,
dass so Leute... Naja, und körperlich gefährlich, also das ist ja gesundheitsgefährdend.
Er wollte so schnell wie möglich wieder aufs Rad und nahm dann in der Heilungsphase nach der Operation, nach der Trümmerfraktur, nahm dann Anabolika. Und das wirkt natürlich.
Und scheint ja auch immer noch verbreitet zu sein, ne? Also diese im Breitensport, also in dieser Bodybuilding-Szene, das kann man sich jetzt drüber aufregen, das ist ja so ein bisschen am Rande, ist ja so ein schmutziger, auch untergründiger Bereich, ne? Dass sie in ein Fitnessstudio was nehmen, da hängt aber natürlich Dealereien, Verkehr, eine Produktion, wahrscheinlich auch Gesundheitsrisiken, weil die kommen aus Labors, kein Mensch weiß, was in dem Zeug drin ist.
Natürlich, was. Also Hans Geier hat mal gesagt, bei einer ganz schlechten Prädisposition für Herzerkrankungen und einer schlechten Dosierung reichen 6 Wochen, um irreparable Schäden am Herzmuskel zu bekommen. Unter Anabolika. Also das ist lang. Und Werner Franke hat da auch viel zu erzählen. Also gerade auch Sekundentod, plötzlicher Herztod. Also die muskulären Veränderungen, die hat man natürlich auch am Herzmuskel unter Anabolika-Einnahme. Und da ist vermutlich noch gar nicht alles erforscht. Und wenn einer eine schlechte Veranlagung hat dafür, also in dem Fall eine gute Veranlagung eben, dass der Anabolika sehr gut wirkt, dann wirkt das eben auch an der Herzmuskulatur sehr gut. Und dann kann er sehr schnell, sehr schwere Schäden bis hin zum Tod nach sich ziehen.
Und das wissen die Leute halt eben. Das sind ja keine super informierten pharmazeutische Superchemiker, die das Eisen da biegen, sondern die wollen.
Ja, aber selbst unsere DLV-Kaderathleten, hat ja Simon Kriebeck in dem Interview auch gesagt, also aufgeklärt wurde keiner, hat mir keiner gesagt, dass die da dezidiert aufgeklärt worden wären über die Gefahren.
Sein Vater war damit involviert,
der war auch 70er Jahre genau. DLV-Kader, ich glaube 3 Springer, ja.
Und das also,
tja, ich sage immer wieder, der Sport ist so wichtig wie, wahrscheinlich so wichtig wie noch nie zuvor. Der steht ja für Werte, Fairplay, Moral, Anstand, Gesundheit, sind ja alles Werte, die der Sport transportieren könnte. Dann trägt er zur Integration bei, Sport versteht jede Sprache.
Ist aber eine Menge, was so ein Bereich alles auffangen muss, was im Rest der Gesellschaft irgendwie kaputt ist.
Ja, könnte der Sport ja alles leisten. Gewaltprävention, Suchtprävention. Der Sport kann ja genau das Gegenteil von dem leisten, was er ja teilweise auslöst bei den Leuten. Wenn er sich dann an die selbst gesteckten Regeln halten würde, die er sich ja nur selbst gesteckt hat. Mhm. Das ist also dafür, ich bin ja nur begeisterter Sportler, immer noch. Jetzt ist ja niemand Sportler, aber ist ja egal. Aber dieses Sportlerherz ist schlecht, ja, ist ja.
Ja.
Und mein Gott, ich bin gesund, ich habe mir jede Kopfschmerztablette überlegt im Leben, mache ich immer noch, dann trinke ich eher einen Liter Wasser, gehe in die frische Luft, dusche mal heiß, entspann und das hat natürlich für mich nach wie vor gut und ich weiß, ich war auf etlichen Beerdigungen und ich weiß, dass viele jünger als ich gestorben sind, auch gerade aus dem Radsport, weil dann natürlich der Kontakt ein bisschen größer ist als zu anderen Sportlern. Und das ist schon traurig, also, wobei, wie gesagt, die Kausalität ist immer ganz schwer herzustellen, aber...
Aber es wirft zumindest Fragen auf bei dir, oder? Das sind immer die gleichen.
Anabolika-Hochzeit, 70er Jahre, klar. Habe ich ja auch aus persönlichen Gesprächen gerade. Und dann hier so Goldschmied, Gustav Kilian, das war die Anabolika-Hochzeit. Das war unser Aushängeschild, der Bahnvierer. Und die Jungs sahen klipp und klar.
Die haben solche Beine gehabt, ne?
Also einer hat gesagt, wir haben die Anabolika mit der Schubkarre reingefahren zu der Zeit. Der Tom Simpson ist zitiert worden, puncto Amphetamin, wenn 10 nicht umbringen, gib mir 9. Und so diese Mentalität, die ist da vorhanden und dann werden die nicht aufgeklärt. Robert Lechner hat es erzählt, ja, zu wem hätte er denn mehr Vertrauen haben sollen als zu dem Verbandsarzt, als integre Person, als Arzt. Da bist du als junger Athlet doch völlig überfordert.
Ja, zum Beispiel, wenn du gar keine medizinischen Kenntnisse hast oder irgendwas.
Nein, das ist gut für dich. Und die haben es ja ins Gegenteil verkehrt. Die haben ja teilweise argumentiert, also wird ja in 2 Richtungen wird ja argumentiert. Wenn wir das denen nicht gegeben hätten, also hauptsächlich Anabolika, hätten die körperliche Schäden davon getragen und andere argumentieren, ja, wenn die Dopinggegner nicht immer diese Methoden verfeinern würden, dann müssten wir nicht immer neue Stoffe nehmen. Also ist natürlich beides pervers. Hm.
Und jetzt hat, weil das ein schönes Thema ist, Gesundheit. Die Dopingkontrollen, der Europäische Menschengerichtshof hat ja die Dopingkontrollen erlaubt, also die Eingriffe in die Privatsphäre und alles, weil sie sagen, da wird auch für die Gesundheit der Athleten gesorgt. Also das Gesundheitsargument war auch ein Argument für die Begründung in den Eingriff in die Privatsphäre. Also das kann man jetzt, nach allem, was du erzählst, kann man sagen, okay, da wäre was dran. Wenn aber, was wir vorher besprochen haben, das nicht so komisch wäre, dass die Gesundheit der Athleten ja überbrückt wird oder ist auch, sie werden gesund gespritzt, obwohl sie eigentlich nicht körperlich, also der Körper sagt, lauf nicht, fahr nicht Rad, steig den Berg nicht hoch.
Also eigentlich ist das ja, das gehört zum Sport, gehört auch immer über die körperlichen Grenzen und über die körperlichen Gesundheitsgrenzen zu tun. Und Leistungssport ist ja alles andere als ein gesundheitsfördernder Trimmig-Sport.
Ja, ich würde sogar, noch drastischer formulieren. Hochleistungssport hat nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Und ich glaube, das geht durch alle Sportarten. Also ist meine persönliche Einstellung jetzt. Es mag Randbereiche geben, vielleicht, weiß ich nicht, Segeln, Bogenschießen, klar, aber selbst da hast du Überlastungsschäden. Also Hochleistungssport in dem Bereich, der nötig ist, wie wir den als Zuseher, als Journalisten, als Verbandsfunktionäre, als Politiker, als Wirtschaftsvertreter, wie wir den haben wollen, Hochleistungssport, dass der Medaillen produziert, dass wir den im Fernsehen sehen, dass wir über den Namen einen Image-Transfer haben, in dem Bereich, wenn der Hochleistungssport sich in dem Bereich abspielt, dann hat der für mein Empfinden nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Da ist den Leuten eher damit gedient, die machen keinen Sport, dann bleiben die gesünder, als sich immer wieder diesen Belastungen auszusetzen. Und dann gibt es natürlich den großen Bereich, Amateurbereich, Freizeitbereich, gut, da sieht es anders aus. Wobei, da hat man dann eben auch den Hang, sagt es eben Bodybuilding, dann diese Schmerzmittelmissbrauch bei Marathonläufen, prophylaktisch werfen die Aspirin ein oder sonstiges.
Hobbyläufer?
Hobby, natürlich, nichts. Seniorenbereich. Der DLV, der Deutsche Leichtathletikverband, hat ja mal 2 Jahre, glaube ich, intensiv im Seniorenbereich getestet und wurde da fündig. Und zwar massiv fündig. Hatten die mehr positive Proben als im A-Kader. Dann haben sie es wahrscheinlich wieder sein lassen. Und jetzt gerade wurde ja publiziert, dass die NADA jetzt Athleten in den höchsten Testpool befördert hat aus dem Senioren-Radsport, aus der Mastersklasse. Weil da eben auch massiv, wenn da kontrolliert wird, werden die fündig.
Also das ist
ja so über 40, ja. 50 in den Mastersklassen. Und da ist ja die Triebfeder auch nicht Geld oder ins Fernsehen kommen. Oder
nee, berichtet keiner.
Kein wirtschaftliches Interesse von irgendeinem Sponsor hinter. Die wollen einfach da, weiß ich nicht, vor den Nachbarn die Ziellinie überqueren, sagen, ich bin. Dann gibt es diesen Ötztal-Marathon in Österreich, der Radmarathon für Amateure in Anführungszeichen, nachdem die da Dopingproben eingeführt haben, waren glaube ich die letzten 3 Gewinner oder 4 Gewinner waren auch alle positiv. Das ist ja auch kein Profibereich.
Nee, ist ja dann so ein menschlicher, ja.
Also wir haben ein tolles.
Falscher Ehrgeiz, ist das, ja, kann man das vorsichtig nennen, aber es ist ja eigentlich total hirnverbrannt. Also auch, wenn ich in Hamburg sehe beim Marathon, wenn sie da laufen und wenn ich dann so ab Stunde 3, 4, 5 gucke, das schmerzt beim Zugucken. Dann denke ich auch manchmal, Mensch, warum macht ihr das? Warum lauft ihr 42 Kilometer? Das ist nicht gut. Macht das doch, lauft doch nur 10. Ist doch auch für den Körper auch was Tolles.
Thomas Wessinghage, meine ich mal gesagt, soweit ich mich erinnere. Also Training zum Marathonlauf ist sehr gesund. Marathonlauf selber ist nicht gesund. Thomas hat auch gesagt, viele Männer sollten lieber mit ihrer Frau trainieren. Das wäre gesünder. Ja, das was war es. Und hat nicht in Hamburg beim Triathlon, ist nicht mal einer disqualifiziert worden, der mit der Bahn oder mit der U-Bahn abgekürzt hat. Das ist ja auch eine Form des Dopings. Ich meine, ja, in Hamburg war
das. Das wäre sensationell.
Ja, ich meine, in Hamburg war das.
Ich weiß nicht, ob das heute noch geht mit Chips, auf die so Chips im Schuh kriegen oder sowas.
Ich habe sowas in Erinnerung, ja.
Geil.
Gab es ja in grauen Vorzeichen, glaube ich, beim Radsport auch schon mal.
Straße weg.
Ja, das sagt aber viel aus über die Mentalität der Leute da. Ja. Siegen zu wollen um jeden Preis. Also wir haben ein schönes Aha-Erlebnis. Ein Freund von mir und ich, Amateurpartner aus den 80ern, Radsport. Wir waren letztes Mal wieder machen wir eigentlich zu selten, eine schöne Genussfahrt. Ein bisschen im Bergischen, da in Kasseler Bergen waren wir unterwegs. Und dann sind wir überholt worden von hinten. Also erst klingelte es hinten, ihr seid so langsam. Und dann wurden wir überholt von einem älteren Herrn, der fuhr dann an uns vorbei, hob die Hand und rief 86. Er hat ein E-Bike. Muss man natürlich jetzt, aber haben wir genossen. Toll, der Mann, der war gut versiert auf dem E-Bike, vielleicht ein alter Radfahrer. Fanden wir toll. Und ich glaube, vor 20 Jahren hätten wir uns da maßlos drüber geärgert.
Ja, E-Bikes. Ich bin Radtour gemacht und am Berg ist dann schon frustend, wenn die ältere Herrscher, wenn die dich auch noch wegklingeln.
Ja, ist doch herrlich.
Geh ja weg und denkst, ey, jetzt wird es aber echt zu wohnen und du quälst dich dann hoch mit deinem.
Ja, aber jetzt sind wir beim E-Bike-Doping.
Ja, gibt es so kleine, ja doch, gibt es ja, auch schon so kleine Motoren oder so kleine Beschleuniger.
Ja, natürlich, hat doch Kollege Becker vom NDR, hat doch eine tolle Geschichte gemacht, dass ja auch das Equipment der UCI da gar nicht ausreicht, um die zu entdecken, die kleinen Batterien. Die ging ja, glaube ich, nur mit Röntgenmethode. Also da ist auch bestimmt ein.
Im Rahmen, dass sie so ein klein, also es sind so Mini-Beschleuniger für.
Selbst wenn nur 20, 30 Watt sind, den Unterschied, den merkt man. Das sind dann die Sekunden, die man am Berg einfach vorne ist. Also sind keine Grenzen gesetzt, glaube ich.
Früher wollten sie Räder leichter machen, jetzt machen sie die irgendwie anders und mit Sand, da war doch Sand oder Wasser im Rahmen und diese ganzen Sachen, oder? Für schwerer machen beim Wiegen und dann gab es da nicht irgendwie das
Ding. Ja, ich weiß, ja, ich hatte früher die Bahnfahrer hatten, glaube ich, Kilian hatte Helium im Reifen statt Luft, aber war wohl nicht verboten. Ja, ja. Also das sind keine Grenzen gesetzt, um Leistung da zu verbessern, egal auf welchem Weg, um welchen Preis.
Und dann kommt dann haben wir die Nader, die ja auch immer wieder stark in der Kritik steht, wobei ich nicht sicher bin, ob viele der Zuschauer eigentlich wissen, was die machen und wie die arbeiten und ob man ihr die Schuld geben kann oder nicht. Aber die müssen dann, die sitzen dann so als kleine Institution gegen die Wirtschaft völlig unterfinanziert mittendrin und sollen das dann alle für alle regeln. Das kann ja eigentlich nicht gut gehen, zumal die auch von den ganzen Interessen abhängig sind. Also ne, die Aufsichtsrat sind, glaube ich, auch Verbände drin, da ist die Politik drin und
ja,
so. Also ja, das ist ja kein unabhängiges.
Nee, die müssen wirklich unabhängig sein, im wahrsten Sinne des Wortes, und die müssen natürlich finanziell unabhängig sein. Mhm. Dann wäre man einen Schritt weiter. Sonst ansonsten, also die Zusammenarbeit der NADA in den letzten 10 Jahren oder so empfinde ich schon als positiv. Also ich glaube nicht, dass da Leute sitzen, die einfach Sachen zur Seite kehren. Also nach dem Motto jetzt hier, keiner hat Interesse, einen namhaften Sportler zu überführen, das glaube ich nicht.
Nee, ich glaube die NADA selber nicht, also die Menschen, so wie ich sie auch kennengelernt habe, Lars oder die anderen. Aber sie sind zum Beispiel zum Spielball. Also sie werden, wenn es ganz wichtig ist, geholt und wenn ne, nicht von, auch von der Politik gern so an der Seite gelassen oder eben das Geld. Und ich glaube, das ist so ein unehrlicher Umgang.
Ja, aber das ist ja mit anderen Sachen auch. Wenn ich an Sport Insight denke, die ist ja die letzte Fernsehsendung, die sich kritisch mit Sport auseinandersetzt. Die wird auch immer so hochgehalten wie so ein Vorzeigeschild und so. Aber ich finde, da müsste ja auch mehr Geld reinfließen. Da müssten die auch noch unabhängiger arbeiten können.
Und läuft?
Läuft zu schlechten Sendezeiten.
Wenn das Sandmännchen schon längst
ja,
im Bett ist.
Wechselnde Sendetermine und. Ja, ich finde, das ist auch der Umgang ist so ähnlich. Kommt mir oft so vor, also bei vielen Sachen. Die sind zwar da und die müssen auch da, sie werden dann immer hervorgeholt, wenn man die braucht, aber wenn man wirklich was ändern würde, dann würde man das anders anpacken. Dann würde man die anders bestücken, dann würde man die personell anders bestücken und dann die zwei wichtigen Sachen, Unabhängigkeit und Transparenz, wenn das wirklich gewährleistet würde. Ja, aber dann guck doch mal auf den DOSB. Dann haben wir da als DOSB-Führer, der jetzt auch noch in die Politik will, Alfons Zörmann, habe ich gelesen, da haben wir einen, der ist kartellrechtlich verurteilt. Preisabsprache als Geschäftsmann. Ja, das ist aber, findet keine Anstöße.
Und auch nicht 4 Jahre gesperrt für seine
nee,
Geschäfte.
Gut, jetzt
sowas,
hat sich das System wahrscheinlich selber geschützt. Kartellrecht ist kein Strafrecht, weil es eben Usus ist. Und ein Kollege, ich glaube von der Wirtschaftswoche, hat da Treffen auf den Punkt gebracht, der sagte, diese illegalen Preisabsprachen ist genau dasselbe wie Doping im Sport. Ja, aber so ein Mann ist DOSB-Präsident. Da kümmert sich auch, das stört auch keinen. Ja. Dann schreibe ich den Herrn de Maizière an als Vorsitzenden der Ethikkommission, unterbreite ihm mal so meine Gedanken. Also ich eben, wurde ja auch noch bei der Wiederwahl jetzt von Hörmann, gab es ja einen Gegenkandidaten, Martin Engelhardt, da wurde ja auch publik, was da für eine schlechte Kommunikationsatmosphäre herrscht beim DOSB, dass man aus Angst vor Repressionen den Martin Engelhardt nicht vorgeschlagen hatte im Vorfeld und. Das habe ich alles mal schön zusammengefasst, habe das dem Herrn de Maizière als Ethikkommissionsvorsitzenden geschickt und kriegt dann so eine Blabla-Antwort, typisches Politikersprech. Ich möchte doch bitte genau benennen, gegen welche Regeln Herr Hörmann da verstoßen hätte. Oder, ja, es geht um Ethik, um Moral, um Anstand, es geht nicht um Strafrecht. Aber das Schreiben hätte ich mir sparen können. Aber das zeigt für mich, dass also auch in Deutschland da auch eine Kultur herrscht. Das ist einfach so. Man ist da unter sich. Gerhard Reuter sagt immer, Sport ist ein Kameradenland. Da zieht einer den anderen nach. Und also für mich hat so ein Mann wie Hörmann an der DOSB-Spitze nichts verloren, sorry.
Nö, das ist so. Sehe ich auch so.
DOSB, Ehrenamt, Anstand, Moral, Fairplay, wenn ich all die Werte zusammenzähle und dann sitzt da jemand, der kartellrechtlicher Maß gut Hund verurteilt worden ist. Also ich weiß nicht, die Höhe habe ich nicht im Sinn, aber da war ja keine Lappalie.
Ja, dann war's
das. Ja, dann bin ich auch bei FIFA, dann bin ich beim IOC, dann bin ich...
Ja, aber es ist auch ein Schlag für alle. Ich finde manchmal dann, wenn du, ne, du hast so wenigstens gerade Ehrenamt, was ist das für ein Schlag ins Gesicht von Menschen, die sich hier in Hamburg, sonst wo engagieren, Freizeitopfern machen und so. Die werden immer alle in den Topf mitgegeben. Das ist aber unfair, weil die sind...
Ja, natürlich.
Die machen es nicht deswegen, die haben nicht die Chancen und müssen sich dann immer sowas anhören und denken...
Ja gut, das ist halt auch nicht allgemein bekannt. Das ist jetzt auch wieder, die Leute, die sich kritisch damit auseinandersetzen, wissen das, haben das abrufbereit. Also selbst auch, ich glaube, unter Kollegen, viele wollen ja doch gar nicht wissen, was da wirklich schlummert. Also das sind, da komme ich, da muss ich einfach sagen, ich habe es nochmal versucht, aber hätte ich mir sparen können. Und also dieses Schreiben da an den Ethikkommissionsvorsitzenden, das hätte, ist spare ich mir, ist vorbei. Ja, ja. Ich habe hier mein Umfeld, ich engagiere mich hier noch ein bisschen ehrenamtlich und da kommt auch gute Rückmeldung. Aber die große Sport recht, da wo der Sport anfängt, groß zu sein, hat er aufgehört, gut zu sein. Und wie hat Brecht das formuliert, das ist halt so.
Ja, und an seinen eigenen Werten gemessen ist es das schon lange nicht mehr. Ne? Also der Sport, die sie immer so wie so eine Monstranz ja vor sich hertragen. Ja, ja. Zu wem sie, wie du ja vorhin gesagt hast, niemand genötigt hat. Also zu sagen, Sport ist das moralisch Integerste, das müssten sie ja nicht sagen, sondern sie könnten es ja anders machen. Sie wollen das ja so, weil das das ist der Attraktions-, der Attraktor, der Verkaufsargument. Ja,
wer sich verteidigt, klagt sich an. Weiß man ja nicht. Also ich würde gerne mal so richtig oben hinter die Kulissen gucken, wer da mit wem noch verbandelt ist und welche Interessen da vorherrschen. Auch im Journalismus, das ist Vorderbühne und Hinterbühne, wie Karl Wetter, der hat das so treffend formuliert, also bei dieser, das spricht ja von einem Konstellationsphänomen, Doping als Konstellationsphänomen, also bei dieser Gemengelage von Zuschauern, Medien, Verbandsfunktionären, Politikern, Wirtschaft, da ist logisch, dass da Doping bei rauskommt am Ende. Das ist eine Konstellation, die eben Doping einfach produziert.
Und auch die, was ja, wo du gerade Bette ansprichst, das Buch rezensiert von ihm über die Heroen, über unsere Helden. Ja. Im Grunde, brauchen wir sie, wollen wir sie?
Ja, die wären entbehrlich, aber wie eben schon mal gesagt, Fernsehen produziert eigene Sporthelden. Produziert nicht die Sportart, aber macht eine Sportart, die da ist, einfach populär, indem sie diese Sportart überträgt, Events drumherum macht, eben jetzt Skifliegen oder Biathlon, Events drumherum macht, die Zuschauer kommen zu Hunderttausenden, die Fernsehzuschauer sind da, du hast dann Helden und du hast natürlich die Werbeminuten. Also das ureigenste Interesse ist einfach Geldmaximierung und nicht einen gesunden Sportler oder wenn wir nur gesunde Sportler hätten, dann wären wir in der Medaillenwertung sonst wo. Aber da gab es ja gab ja Sochi 2014 und 2010 gab es ja schon die Zielvereinbarung des DOSB mit dem Deutschen Skiverband. Da steht klipp und klar drin, haben beide Parteien unterschrieben, Zielvorgabe für 2014 ist 2010, also 4 Jahre vorher, Platz 1 in der Medaillenwertung in Sochi. Gibt es schwarz auf weiß zum Nachlesen. Da steht dann noch unter anderem da drin, damit trägt der Skiverband erheblich zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland in der Welt bei. Ja, wenn das wirklich das Einzige ist, was Deutschland ausmacht, Ansehen in der Welt, weil ich in Sochi Platz 1 in der Medaillenwertung im Winter, bei der Wintersport-Olympiade habe, dann tut es mir leid, dann habe ich einiges hier nicht begriffen.
Ja, ist das auch
aber das haben beide Parteien unterschrieben. Deutscher Olympischer Sportbund und Deutscher Skiverband.
Ja, der Skiverband denkt doch, oh toll, wir sind die Retter des deutschen Ansehens in der Welt, das ist aber doch, das kann man doch nicht ernsthaft unterschreiben.
Ja, du kannst doch nicht 4 Jahre vorher einen Vertrag unterschreiben, der die Leistung von Menschen am Ende fordert.
Und die anderen schlafen ja auch nicht.
Ja, davon mal ganz abgesehen. Aber selbst wenn alles, ist allein das ist ja schon unethisch. Ja. Du kannst ja nicht sagen, in 4 Jahren haben wir die weltbesten Wintersportler. Ja, du weißt ja nicht, was ist in 4 Jahren. Wir reden doch nicht über eine Maschine, die programmiert wird. Wir reden über Menschen, die sich ja verändern können, die ja auch krank werden können, die ja auch und. Das ist einfach unethisch. Mal von allem anderen abgesehen, natürlich klar. Wir holen Platz 1 in Sochi gegen eine notorisch systematisch gedopte russische Nation. Ja klar, logisch. Sonst noch Fragen?
Nein, dazu habe ich keine Fragen mehr.